dieser Stunde möchte ich die Analyse der Komponenten der Mitgliedschaftstheorie abschließen. Wir hatten die Analyse der Komponenten fokussiert unter dem Gesichtspunkt der Relevanz der Zeitdimension. Die Zeitdimension betrifft zentral die Innen-Außendifferenzierung von Mitgliedschaftssystemen. Da jede Differenzierung, also jede Innen-Außendifferenzierung in der Zeitdimension zu restabilisieren ist. Das führt uns immer wieder zurück zu dem zentralen Problem, wo wir den Beobachter der soziologischen Theorie positionieren. Beobachter, Interpret in Klammern. Unsere Methode dabei ist der Leitfaden, in welchem Ausmaß oder wie groß und worin besteht der Negationsspielraum. Die Frage da, was können wir negieren, was können wir nicht negieren. Die Umweltplatzierung der Mitgliedschaftssysteme, der sozialen Systeme, können wir nicht negieren. Die Differenz von System und Umwelt, von Mitglied und Nichtmitglied, ist aber immer im System zu beobachten. Und damit stoßen wir auf den ganz entscheidenden Punkt. Der Beobachter der soziologischen Theorie ist nicht außerhalb des Systems zu platzieren. Und was heißt das? Das heißt, der Beobachter ist selbst Teil der Theorie, gehört mit zur Theorie. Wenn der mit zur Theorie gehört, dann ist immer die systematische Frage, die wir uns zu stellen haben, auch als Soziologen, was ist unsere Systemreferenz? In unserem Fall können wir das einfach beantworten, Systemreferenz der soziologischen Theorie ist das Wissenschaftssystem und die soziologische Theorie ist eine Kommunikation im Wissenschaftssystem. Und so läuft es wieder zurück auf die methodische Frage, was die Platzierung des Beobachters, was ist sein Negationspotenzial, wo ist er platziert. Warum ist das überhaupt eine interessante Frage, wo ist er platziert? Weil wenn wir davon ausgehen, dass er selbst im Gegenstandsbereich auftaucht, dann heißt das, es gibt keinen externen Beobachter. Ich kann gesellschaftliche Kommunikation nicht von einem äußeren Standpunkt aus beobachten. Es gibt kein Laplace'sches Laplace-Dämon. Sag mal, die klassische Wissenschaft der Neuzeit, die ist ja davon ausgegangen, es gibt einen neutralen Beobachter, sagen wir einen Gottesstandpunkt, der kennt alle Gesetze. Er kennt nur nicht ihre Anwendungsbedingungen. Und alle Störungen sind rausrechenbar. genau diese Position können wir in der soziologischen Theorie nicht einnehmen. Und ich sage bewusst können wir, nicht sollen wir oder dürfen wir nicht, ja, sondern wir fügen nicht über diesen Standpunkt. Es gibt keinen Außenstandpunkt der Beobachtung von gesellschaftlicher Kommunikation. Sondern alle Beobachtung von gesellschaftlicher Kommunikation findet ja in der Gesellschaft statt. Alle Beobachtung von Mitgliedschaftsbedingungen, Mitgliedschaftsselektion, Mitgliedschaftsoperationen findet in der Gesellschaft statt. Und was ist unsere Systemreferenz? In dem Fall das Wissenschaftssystem. Diesen Problembezug sollten Sie sich immer fortlaufend bewusst machen, weil sie das vor falschen Vergegenständlichungen schützt. Das schließt natürlich nicht aus, dass sich die sozialen Systeme in der Zeit als Ereignisse zu reproduzieren haben. Gesellschaftliche Kommunikation als ja eine Selbstbeobachtung von Systemmitgliedern kann es nur als Ereignisse in der Zeit geben. Insofern hat jedes soziale System auch eine ihm typische Systemgeschichte, die es nicht unterlaufen kann. Das ist, können Sie sagen, die Tragik, aber auch die Freiheit oder die Chance der Mitgliedschaft in sozialen Systemen. Die Tragik voraus, wir können bestimmte Ereignisse nicht korrigieren oder nicht mehr korrigieren. Die können nur als Geschichte abgelegt werden und selektiv erinnert werden. Da haben wir dann die Gedächtnisfunktion, die Chance. Es gibt keine abgeschlossene Zukunft, sondern jede Zukunft reproduziert sich als Differenz von gegenwärtiger Zukunft und zukünftiger Gegenwart. Insofern kann es auch ein Ende der Geschichte nicht geben. Letztlich können wir auch nicht das Ende des Universums denken. Wir können ja auch letztlich unser eigenes Ende nicht denken. Nämlich das Denken des eigenen Endes würde ja einen Standpunkt voraussetzen nach diesem Ende. Und diesen Standpunkt können wir gerade nicht einnehmen. Ja. Insofern kann die Zukunft auch nicht anfangen, sondern sie ist immer nur in der Gegenwart zu erreichen und jede Gegenwart reproduziert wieder die Differenz zwischen gegenwärtiger Zukunft und zukünftiger Gegenwart. Also das reproduziert sich dramatisch und undramatisch in jeder gesellschaftlichen Kommunikation und in jeder Kommunikationsgeschichte. Also das sich immer klar machen und im Blick haben. Ich denke auch für den Fortgang Ihres Soziologiestandpunkts, dass Sie immer fragen, ja, wo ist denn eigentlich mein methodischer und theoretischer Standpunkt? Und das ist deshalb nicht trivial, weil das immer unsichtbar gemacht wird. Ja. Weil es wird vorgegeben, Man könnte einen solchen externen Standpunkt einnehmen. Also zum Beispiel, wenn jemand, ein empirischer Soziologe, von der Objektivität der Daten spricht, ja, dann behauptet er implizit, er könne einen solchen Standpunkt einnehmen. Die Objektivität der Daten ist entweder trivial oder tiefsinnig. Tiefsinnig ist sie deshalb, weil die Daten ja interpretiert werden müssen. Und die Daten werden unter Relevanzgesichtspunkten erhoben. Wenn ich Scheidungsraten untersuche, oder wann kriegen Akademikerinnen ihre Kinder? Ja, ja, das setzt das ja eine Relevanzsetzung voraus. Sonst würde mich das ja nicht interessieren. Warum ist das irgendwie interessant oder informativ? Welcher Typus von Mitarbeiter wird Betriebsrat? Setzt eine Relevanzsetzung voraus. So können Sie sich das an Alltagsereignissen verdeutlichen. Ich komme jetzt zur dritten, insgesamt sechsten Komponente der Innenstabilisierung. Wir erscheinen die Außenstabilisierung, wir erscheinen die Innenstabilisierung sozialer Systeme. Und zwar das Problem der kollektiven Identitäten. Kollektive Identitäten sind Mitgliedschaften besonderer Art, die eine Instabilisierung der Mitgliedschaftshaftsysteme herbeiführen. Kollektive Identitäten antworten immer darauf, wer oder was wir sind. Wobei diese kollektiven Identitäten unterschiedlich markiert werden können und diese kollektiven Identitäten unterschiedlich abstrakt sein können. Die deutsche Soziologie hat, soweit ich sehe, das Problem nicht angemessen bearbeitet. In der Vergangenheit sind da zu nennen der Bernd Giesen und der israelische Soziologe Shmuel Eisenstadt hier in Frankfurt, der Senior Karl Otto Hontrich, die sich dem konfrontiert haben, auch Matthias Böß, ein Schüler von Karl Otto Hontrich in mittlerweile in Hannover. Man hat hier eine Umgehungsstrategie eigentlich eingeschlagen. Ein Ersatzbegriff ist gewesen, zum Beispiel Verfassungspatriotismus. Natürlich ist das nicht sonderlich identitätsstiftend, weil zu abstrakt. Ja. Also auch hier sagt man entweder etwas sehr Triviales oder etwas sehr Tiefsinniges. Trivial deshalb, weil in westlichen Demokratien den Verfassung eine bestimmte Platzierung zwischen dem Rechtssystem, dem politischen System und anderen Teilsystemen zukommt. Etwas sehr Tiefsinniges, weil die Verfassung eigentlich als identitätsstiftend nur wirksam werden kann durch einen starken Ritualismus und durch eine emotionale Beziehung. wenn Sie durch die Vereinigten Staaten, jeder Staat anders, aber jeder Schule haben Sie die amerikanische Flagge. Auch der Ärmste zweifelt nicht daran, in den Vereinigten Staaten, dass er im freiesten Land der Welt lebt. Also wir haben dort auf der einen Seite eine sehr starke lokale Spezifikation der Kommunikation, der Interessenverfolgung und eine abstrakte, aber auch starke kollektive Identifikation. Ganz gleich, wer das ist. Ja. Sehr starke ethnische Differenzierung und gleichzeitig sehr starke kollektive Identifikation als Amerikaner. Ja. Vergleichbar finden Sie solche starken Identifizierungen auch in Großbritannien, Frankreich, gut Hode, heute auch Polen. Deutschland ist da schwach ausgeprägt. Ja. Das nur erstmal als Anmerkung. Also die kollektiven Identifikationen, die können sehr konkret sein, können abstrakt sein. Und je abstrakter sie werden, umso problemreicher, konfliktreicher ist das Problem der Identifikation. Fragen Sie sich, wenn wir sagen, ja, wir Europäer, wer kann sich denn damit identifizieren? Keiner. Ja, das ist nur eine Rhetorik, sagen wir mal, innerhalb des politischen Systems der Europäischen, der Europäischen Union. Wer kann sich mit der europäischen Flagge oder dieser komischen Nationalhymne identifizieren? Auch keiner. Gut, es gibt bestimmte Ideologen, die das betreiben, ja. Aber so breit wirksam ist das nicht. Muss man sich fragen, wo ist das Problem? Ja, aber dem brauchen wir jetzt hier nicht nachzugehen. Kollektive Identitäten als Zugehörigkeitsidentitäten werden konstruiert als eine Ähnlichkeit im Unterschied zur Fremdheit, die symbolisiert und konstruiert ist. Also Bernd Giesen und Smol-Eisenstadt zum Beispiel gehen davon aus, dass auch der primordiale Code, kommen noch darauf zu sprechen, wenn er als Merkmal kollektiver Identitäten herangezogen wird. Ein ausgewähltes Merkmal und kein natürliches Merkmal kollektiver Identitäten ist. Sie haben sich natürlich dann sofort versucht zu fragen, ja, warum wählt man das? Warum wählt man primordiale Identitäten aus? Ich komme darauf gleich zu sprechen. Für kollektive Identitäten sind dann typisch Initiationsrituale, also Eingangsrituale. Denken Sie an so etwas bei religiösen Organisationen wie Taufe. Ja. In totalitären Parteiorganisationen finden Sie das natürlich auch, Jugendweihe. Denken Sie so, ja, SED-Jugendweihe, also Ersatz für Konfirmation oder so etwas. Ja. Also Initiationsrituale. Ich denke, das ist nicht zufällig, weil natürlich eine Übereinstimmung, eine Zugehörigkeit Mitglieder, die eine bestimmte kollektive Identität teilen, zu praktizieren ist. Und das hat immer einen Wiedererkennungswert in der Geschichte dieser Mitgliedschaft. Das betrifft Eintritt, Austritt, also auch zum Beispiel Beerdigungen oder so etwas, als auch bestimmte biografische Abschnitte als Mitglied, die eine bestimmte kollektive Identität teilen. Nun haben wir uns die Frage zu stellen, warum stabilisieren kollektive Identitäten unterschiedlicher Abstraktheitsstufe die Instabilität? Sie gewährleisten die Instabilität deshalb, weil sie durch den Aufbau von Grenzen Voraussetzungen für Vertrauen, Solidarität und gemeinschaftliche Gleichheit etablieren. In einem funktional differenzierten Gesellschaftssystem sind diese Identitäten in der Regel nicht systemübergreifend, sondern systemtypisch differenziert. Das wird bei Gewerkschaftern anders sein als bei Unternehmern, bei Studenten wiederum anders sein als bei Beschäftigungen in der Versicherungsbranche. Das heißt, sie können Sozialsysteme nach bestimmten Zugehörigkeitsmerkmalen sortieren und können die Kommunikation in Bezug auf die kollektiven Identitäten der Kommunikationsteilnehmer beschreiben und beobachten. In der Regel werden drei Codes unterschieden, mit denen kollektive Identitäten organisiert sind. A, primordialer, ziviler und sakraler, transzendentaler Code. Primordialer Code ist gebunden an Geschlecht, Alter, Sprache, also quasi natürliche Merkmale. In vormodernen Gesellschaften sind daran auch immer Statuspositionen gekoppelt. Also das Alter eine hohe Statusposition, ja, in modernen Gesellschaften relativiert sich etwas. Denken Sie an Ahnenkult, China. Auch da Alter, hohe Statusposition. Die Nachwachsenden haben eine nachrückgewandte Orientierung und das stabilisiert dann ihre primordiale Solidarität und die primordiale kollektive Identität in ihren Kommunikationssystemen. Sie erkennen daran, dass natürlich die kollektive Identität auch ein Inklusions-Exklusionsmechanismus ist. Er hat die kollektive Identität, auch wenn sie aber in bestimmten Bereichen nicht so relevant ist, kann aber, so wie sich der Rahmen ändert, relevant werden. Es ist zum Beispiel typisch, dass Auswanderer sich gering in die Länder assimilieren, in denen sie eingewandert sind. Das gilt für Afrika, das gilt für Südamerika, das gilt auch für die Vereinigten Staaten. Obwohl die es diesbezüglich noch am weitesten gebracht haben. Also daran erkennen Sie das. Also wir fahren in Urlaub und sehen, ach, da sitzt ja auch einer aus Frankfurt oder so etwas. Ja? Daran erkennen Sie, dass diese Zuschreibung von Zugehörigkeiten auch eine bestimmte Orientierungsfunktion haben, die in dem Moment genau wirksam wird, wo der Rahmen der soziale Rahmen der Kommunikation für den Betreffenden sich geändert hat. Unter dem zivilen Code versteht man Vertrautheit mit unausgesprochenen, nicht ausgesprochenen Regeln, Traditionen und Gewohnheiten. Sie sehen, dass dieser zivile Code oder wie Sie das über bürgerliche Code her, wobei natürlich Lesart von bürgerlich unterschieden ausfallen kann, anders gelagert ist. Der zeigt sich durch spezielle Zugehörigkeiten, bestimmte Verallgemeinerungen, bestimmte Regeln, die von den Mitgliedern sozialer Systeme gewusst werden. Vorausgesetzt ist dabei in der Regel die Differenzierung des politischen und wirtschaftlichen Bereichs, die Differenzierung des Zugangs zu öffentlichen Gütern. Sie sind den Gemeinschaftsmitgliedern vorbehalten, die wirtschaftlichen Güter sind aber auch Fremden zugänglich. Also die mit dem Code der zivilen kollektiven Identität hat sich bereits etwas in der gesellschaftlichen Differenzierung und der Beziehung zwischen Ansässigen und Fremden verändert. Wichtig ist, glaube ich, für die Analyse, dass sich die primordiale und die zivile Kodierung auch für die Differenzierung von innen und außen, für die Unterscheidung von Insider und Outsider eignet. Eine soziologisch ganz wichtige Unterscheidung in und Outsider. Warum? Der Grund ist zunächst einfach, der Insider überführt über Informationen, die der Outsider nicht hat. Der weiß zum Beispiel, wie er sich zu verhalten hat gegenüber bestimmten Personen oder bei bestimmten Treffen, Meetings oder in bestimmten formalen Sitzungen. Oder er weiß, wer was in einem Unternehmen weiß und wer es nicht weiß. Also da, das erkennen Sie daran, also dass sich diese, die primordiale und die zivile Kodierung für die Differenzierung von Insidern und Außenseitern eignet. Ja, wer ist Student, nicht Moschein. Wer ist Insider bei den Studenten am Institut für Soziologie, wo auch immer, wer ist Outsider? Der Insider teilt Informationen, der Outsider nicht hat. Also im Sinne bestimmter Regeln, auch informelle Regeln, bestimmte Informationen über Personen, Verhaltensweisen, was auch immer, zugänglich, die dem Outsider nicht zugänglich sind. Das ist dann praktisch relevant für die Prämissen seiner Handlungspläne. Studenten tauschen sich ja auch über Hochschullehrer aus. Wie prüft der, wie sind die Erwartungen an Bachelorarbeiten von XY? Wie sind die von dem anderen? Ja. Also die Studenten eines Instituts, ohne dass sie in formellen Gremien sind, ja, haben meistens recht ergiebige informelle Kommunikationssysteme. Der dritte Code ist die sakrale transzendentale Kodierung. Diese Kodierung besagt die Mitgliedschaft durch die Beziehung zum heiligen Unterhabenen. Dabei handelt es sich immer um eine bestimmte Statusposition. Denken Sie an Priester. Denken Sie auch an Intellektuelle, die eine bestimmte Tradition verwalten oder an Professionen. Denken Sie an Personen, die ein hohes soziales Prestige haben. Also Beziehung zu Gott, Vernunft, Fortschritt und Rationalität. Wobei sich die Statusfunktionen Mitgliedschaft oder der Mitglieder, die diese Beziehung haben, erheblich verändern können. Die müssen nicht gesamtgesellschaftlich in Kraft gesetzt sein. Also zum Beispiel Priester wird man heute eher skeptisch gegenüberstehen. Vielleicht Wissenschaftler auch, weil durch die Öffentlichkeit also ihr Prestige auch entwertet ist. Ja. Auch Professionen, vielleicht denken sie, also das Misstrauen, das man auch Ärzten entgegenbringt, ohne dass man sie durch was anderes ersetzen kann. Ja, also im Konfliktfall wird man sagen, glaubt man eher dem Arzt als irgendjemand anderem. Ja. Also diese Positionen, das Prestige der Statusfunktion dieser Mitglieder und Mitgliedschaften können kann größer, kann schwächer sein, kann inflationiert sein oder deflationiert sein. In jedem Fall basiert diese sakral-transzentale Kodierung auf einer Status- und einer Prestigeordnung. Also zum Beispiel von Priestern, von Wissenschaftlern, von Experten unterschiedlicher Art. Sie können jetzt natürlich fragen, warum spielt hier die Zeitdimension eine Rolle? Natürlich wird immer die Fiktion gemacht, dass diese kollektive Annahme, dieser kollektiven Identität, dass die in der Zeit konstant ist. Aber die Restabilisierung dieser Statusposition in Bezug auf das Vertrauen, was man ihnen entgegenbringt, regelt den Zugang zu Teilen der gesellschaftlichen Kommunikation in der Zeit, in der Zeitdimension. Denken Sie an ärztliche Hilfe, priesterliche Betreuung, Entlastung, ja, was auch immer. Die Restabilisierung der Kommunikation, denken Sie auch an Professuren wie Anwälte oder so etwas, dass ich mich in der Zeit bei einem Anliegen an das Recht an einen Anwalt wenden kann, ja, obliegt einer fortlaufenden Restabilisierung in der Zeit, in dem dieses Prestige auch entwertet werden kann. Dadurch wird die Selbstbeobachtung Selbst- und Fremdreferenz der Mitgliedschaft ausgelöst und das Kommunikationssystem mit Negationen versorgt. Misstrauen, was man Professionen entgegenbringt. Das impliziert aber nicht, dass man in diesen Problemfällen sofort auch über die Problemlösung verfügt. Ja, es kann auch, also diese Versorgung mit Negation, jetzt in diesem Fall gleich Misstrauen, kann auch zu Desorientierung führen. Interessant, denke ich, ist dabei, im Guten wie im weniger Guten, dass wir uns im Konfliktfall in der Regel eher an konservativen Problemlösungen orientieren. Selbst dann, wenn neue und riskante Problemlösungen erfolgreicher sein könnten und sich im Fortgang der Geschichte als erfolgreicher herausstellen. Das ist ähnlich also auch wie im Wissenschaftssehen generell, in der Verwerfung einer Theorie verfahren sie in der Regel konservativ. Sie geben die Theorie, wenn also einige falsifizierenden Instanzen vorliegen und die Theorie sich nicht bewährt hat, nicht sofort auf, sondern sehen erstmal nach, ob der Strom richtig eingestellt war. Ja. Also sie werden immer erstmal konservativ verfahren, schon aus dem einfachen Grund, wenn sie die Theorie als Ganze verwerfen, haben sie ja nichts mehr in der Hand. So ähnlich ist es auch bei Problemlösungen oder in riskanten Situationen. In vielen Fällen verfährt man konservativ und nicht riskant. Was sich dann im Fortgang bewahrheitet oder als erfolgreich herausstellt, das ist dann noch ein anderes Problem. Die Strategie wählt man deshalb, weil man nicht mehr Risiko herbeiführen möchte, was sich einer Kontrolle entzieht. Zu bemerken ist noch dazu, kollektive Identitäten schließt die Mitgliedschaft nach innen durch Zugehörigkeit und ihre Ritualisierung. Das schließt aber nicht aus, dass Fremde in soziale Systeme aufgenommen werden können. Und die Mitglieder in diesen Systemen können sich entfremden. Also beides, sowohl Fremde aufnehmen als Entfremdung der Mitglieder untereinander. Beides ist nicht auszuschließen. Sie haben das im Großen wie im Kleinen. Denken Sie zum Beispiel Einführung eines neuen Mitarbeiters oder mehrere, zwei neue Mitarbeiter in ein Unternehmen, in eine Abteilung. Jeder, der von Ihnen schon mal diese Erfahrung gemacht hat, also im Berufsleben geshoppt hat oder so, war in einer Situation, das ist das auch immer etwas eine liminale Situation. Und die neuen Mitarbeiter müssen sich dann assimilieren und die vorhandenen Mitarbeiter müssen sich auch gegenüber dem neuen Mitarbeiter assimilieren und dann damit eine Zusammenarbeit mehr oder weniger reibungslos verläuft. Als letzter Punkt dazu, mehr oder weniger starke Ähnlichkeit der Mitglieder der sozialen Systeme schließt sich nicht aus. Wir haben zum Beispiel ethnische, religiöse, nationale und zivilisatorisch kollektive Identitäten. Aber wir haben sie im Großen und wir haben sie im Kleinen. Das schließt keine starken, also zum Beispiel rein primordiale Ähnlichkeiten aus. Denken Sie also Geschichte der europäischen Zivilisation, Idee der Christenheit ist ja eine universalistische katholische Konzeption, die universal angelegt ist. Also eine allgemeine kollektive Identität mit einer hohen Extension plus ihrer formalen Organisation durch die Kirche. Oder denken Sie, demgegenüber sind ja Nationale, die in der Neuzeit dann seit dem 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert sich durchsetzen, nationalen Identitäten ja partikularistisch. Ja, Franzosen, Dritten, Spanier, Italiener und Deutsche sind ja sehr spät nachgezogen. Immer besondere Identitäten, die sich nach außen ausgrenzen. Ja, jetzt bin ich doch nicht ganz durchgekommen. Ich werde dann in der nächsten Stunde, das lässt sich machen, noch besprechen primäre und sekundäre soziale Systeme und von dort aus auf das Problem der doppelten Kontingenz überleiten. Ja, was möchte ich Ihnen auf den Heimweg mitgeben? Es gibt einen sehr schönen scholastischen Spruch, der mir auf dem Weg zu Ihnen eingefallen ist. Abstrahieren heißt nicht lügen. In diesem Sinne. Ja. Bis Mittwoch.